Das Thema vom heutigen Morgen ist Hoffnung. Hoffnung für unsere Zeit. Ich glaube, wir sind alle immer wieder, wenn wir ein bisschen viel Tagesschau schauen und so, nicht gerade erbaut, wenn wir dort weglaufen. Es ist so eben bedrückend, Krieg in der Ukraine, Krieg dort und da, Nahen Osten. Hoffnung für unsere Zukunft. Wir haben den Text gehört, wo der Rolf gelesen hat. Und ich werde jetzt nicht ein Thema Predigt halten heute Morgen, in dem Sinn. Es wird zum Thema sein, weil der Text davor redet. Aber wir gehen einfach den Text nochmal durch. Wen hat denn der gespielt? Wen hat das geschrieben worden? Das war der Prophet Jesaja, in eine dunkle Zeit hinein. Und so durch die dunkle Zeit hinein am Tunnel sieht er ein grosses Licht. Der geschichtliche Hintergrund spielt sich zur Zeit vom König Ahas von Juda, wo sich von zwei kleineren Königreichen bedroht gefühlt hat, nämlich vom Nordreich Israel, Samarien, und von der Aramäer, das war der Damaskus umeinander. Und der Prophet Jesaja hat zu ihm gesagt: König Ahas, du musst keine Angst haben, das sind noch stummende Brandsäulen, Brandstummel, rauchende Brandstummel. Die brennen eigentlich nicht mehr, die kannst du vergessen. Vertrau auf Gott, Immanuel, Gott mit uns, hat er ihm gesagt. Und hat ihn ermutigen. Aber der König Ahas hat nicht auf das zu wenig Glauben gehabt, zweifelt. Er ist zum Grosskönig Tiglath-Pileser gegangen, Assyrien, einem aufstrebenden Grossreich, hat dort die Hilfe geholt, dass er ihm hilft, und hat sich eigentlich dann dem auch unterworfen. Er hat Tribut gezahlt, er hat die Götze, sogar den Götzenaltar nach Jerusalem holen lassen von dem Grosskönig. Und das Volk hat irgendwie mitgemacht. Es war eine dunkle Zeit. Und da ist es zum Clash gekommen zwischen dem Prophet Jesaja und dem Ahas. Und der Prophet Jesaja hat dann zwei Söhne gehabt, die mussten auch einen bestimmten Namen geben. Dass der Raub kommt, aber ein Rest wird umkehren. Und der kleine Rest war eigentlich dann so die Prophetengemeinde vom Jesaja, wo sich gegen den Trend von derselben Zeit gestellt hat in Juda. Trotz dem grossen Abfall von Gott und als Folge davon hat Gott sein Antlitz verborgen vor dem Haus Israel, steht im Kapitel 8, 17, zwei Vers vorher. Hat sich aber der Prophet Jesaja entschieden, dass er auf Gott harrt und auf ihn hofft, obwohl er im Moment nicht redet, schwiegt. Und was denn der Prophet im Folgenden prophezeit hat, ist einerseits in die damalige Zeit hineingeredet, aber es war auch ein klar prophetisches Wort gewesen, auf Geburt Jesu hin, ein Sohn wird uns geboren, ein Kind. Und darüber aus aber ist es eigentlich auch eine Vorschattierung auf den Zeit hin. In unsere Zeit hinein und auf die Wiederkunft und den Herrschaftsantritt vom Messias Jesus Christus. Wie gesagt, wir gehen einfach mal dem Text entlang und probieren dann dort zu verstehen und was das für uns heute könnte bedeuten. Jesaja 8, 19. Und wenn sie zu euch sagen, befragt die Totengeister und die Wahrsagegeister, die da flüstern und murmeln. Ihr werdet es merken, ist nicht genau der gleiche Text. In dem Sinn ist der gleiche Text, aber das ist einfach, probiert möglichst näher am Hebräischen zu sein. Und das Hebräische ist oft sehr kurz, sehr prägnant. Und das, was wir gehört haben, das ist eigentlich schon ein bisschen eine Auslegung dazu, damit man es verstehen kann. Aber das versteht man auch. Aber seid einfach befragt. Und wenn sie sagen zu euch, also es ist offensichtlich ein Druck da gewesen, auch auf die Gemeinde von Jesaja, auf die, die Gott glaubt haben, eben auch in das hineingehen, in das Esoterische und in so Kulte. Und ich habe diese Woche gehört von der internationalen Kirche, die sich getroffen hat in Paris, dass so viel Esoterik drin war. Und das hat die schockiert, die dort waren. Einfach zum Sagen, es ist nicht außerhalb, es ist immer wieder innerhalb. Und da sehen wir, Gott hat eben das Angesicht verborgen. Und der Prophet haben sie ausgestossen. Sie haben ihm geglaubt, er war der miese Peter und der Verräter. Und dann kommt die Nacht vom Aberglauben und vom Okkultismus rein. Und wie es der Ausleger, der Helmut Frey, sagt, die Loslösung des Herzens aus Gott entfesselt den Abgrund der Finsternis. Und wir leben eigentlich in einer postchristlichen Zeit und das spüren wir immer mehr, dass alles Mögliche reinkommt. Vor allem, wenn man im Osten war und weiss, wie viel östliches Zeug heute im Westen angeboten wird, zum Beispiel. Menschen, die den Halt vom Glauben verloren haben, sind der Macht ausgeliefert von dieser Welt. Sie alle bieten irgendwelche Wege an, auch in die übernatürliche Welt hineinzudringen. Und der Sog von dieser Dunkelheit möchte auch die Gemeinde vom Prophet damals wie von heute in den Abgrund hineinziehen. Aber der Prophet zeigt uns, wie wir darauf reagieren sollen. So sprecht, soll nicht ein Volk sein Gott befragen. Jetzt nur das, was nicht in Klammern steht, ist effektiv im Hebräischen drin, oder? Soll nicht ein Volk seinen Gott befragen. Für die Lebenden die Toten? Fragezeichen. Wenn wir einen lebendigen Gott haben, die Toten Gott befragen. Muss man den Widerspruch sehen. Aber wenn wir den lebendigen Gott nicht mehr kennen und nicht mehr darum wissen, dann versuchen wir irgendwoher, das Wissen zu bekommen. Und dann das Wort von Jesaja, hin zur Weisung, also zur Tora, das sind die fünf Bücher Mose, und zum Zeugnis, Offenbarung, das sind die prophetischen Schriften im Alten Testament. Könnt das aber weitergehen ins Neue Testament hinein. Offenbarung von Gott her. Was gibt uns Halt und Hoffnung in dieser dunklen Zeit? Gottes offenbartes Wort. Tora, Propheten. Dort können wir Orientierung finden, dort können wir Hoffnung schöpfen. Auch in Zeiten, wo wir vielleicht den Eindruck haben, Gott redet nicht sogar zu mir direkt. Dann haben wir immer noch das Wort Gottes und das redet zu uns. Das ist offenbar das Wort Gottes. Kürzlich hat der Chefredakteur von der Neuen Zürcher Zeitung, Erich Guyer, ein düsteres Bild für das Jahr 2024 gemalt. Er meint, es könnte zum Höllenjahr für Europa werden. Wörtlich. Ja, wenn wir all die Kriege anschauen, nicht nur in der Ukraine und im Nahen Osten, auch im Jemen, in Sudan, im Kongo, in Myanmar ist ein Bürgerkrieg los. Wir kommen, was berichtet. Und wer weiß, ob der Maduro in Venezuela auch noch einen Krieg anzettelt in Südamerika. Und wenn man so da ist, dann denkt man, pff, was kann ich machen? Ja, was kann ich jetzt da ausrichten? Gar nicht. Bist ausgeliefert, hilflos. In einem gewissen Sinn hilflos ausgeliefert. Es sind Mächtige, die das bestimmen. Und wenn der Xi Jinping noch die Taiwan angreifen und die Gelegenheit nutzen, wo brennt es denn nicht mehr? Und wie gehen wir um mit dieser Hilflosigkeit, vielleicht auch Hoffnungslosigkeit? Wo holen wir Hilfe? Wo gibt es Hoffnung? Und da sagt eben der Prophet, hin zur Weisung und zum Zeugnis. Hin zu Gottes Wort. Und der Prophet Amos, der in ähnlicher Zeit gelebt hat, hat gesagt, sucht mich, sagt Gott, so werdet ihr leben. Und dann sagt der Prophet, werden sie das nicht sagen, dann gibt es für sie keine Morgenröte. Das ist wortwörtlich, keine Morgenröte. Das heißt, kein neuer Tag. Dunkelheit, Finsternis, es bleibt dunkel, stellen wir uns mal vor. Angenommen, es würde nicht mehr hell am nächsten Morgen. Es würde einfach dunkel bleiben. Punkt. Wer sich verführen lässt und nicht an Gottes Wort haltet, für den bleibt es Nacht. Es kommt kein Morgen. Es gibt keine endgültige Hoffnung. Und in unserer Zeit, dunkle Zeit, können wir schon auch sagen, wo die Wahrheit und Fake News praktisch fast nicht mehr zu unterscheiden ist. Da gibt es nur eins. Hin zu Gottes Wort, wo die Wahrheit lehrt. Und dann beschreibt er die ganze Hoffnungslosigkeit von diesen Menschen. Todsmal. Und er schweift darin, im Land oder in der Hoffnungslosigkeit, das steht nicht genau, er schweift darin umher, hart gebeugt und hungernd. Und es geschieht, wenn er hungert, übernimmt ihn der Zorn und er flucht seinem König und seinem Gott. Und er wendet sich nach oben und blickt auf die Erde, aber siehe, Bedrängnis und Finsternis, Dunkel, das einzwängt und Finsternis, in die er hinausgestoßen. Eine Beschreibung für absolute Verstockung und Verstoßung vor Angesicht Gottes, ultimative Hoffnungslosigkeit, wird da beschrieben. Der Jesaja hat von der eingetretenen Verwüstung vom Nord, wo dann die Assyrer gekommen sind, das Nordreich Israel und auch schon sogar Teil von Juda übernommen haben. Er hat gewusst, was dort abläuft. Er hat davon gehört, er hat es wahrscheinlich sogar miterfahren, wo der Tiglath-Pileser und der Sargon, das sind die assyrischen Grosskönige gewesen, die haben auch ihre Rachezüge und ihre Feldzüge selber beschrieben. Zum Beispiel mit diesen Worten. Gefällte Weinstöcke und Feigenbäume, verwüstete Felder, geschleifte Festungen und Städte, gesprengte Schlachtreihen und gefangene Könige, zwangsmobilisierte Soldaten und verschleppte Bevölkerung, erbeutete Frauen und gepfählte und geblendete und gehäutete Führer. So hat er das beschrieben. Und wenn man so gewisse Bilder anschaut, von denen wir irgendwo jetzt sind, was ist der Unterschied? Es heisst ja, Not lehrt beten. Aber es kann auch sein, Not treibt die Verzweiflung und die totale Ablehnung von Gott. Oder er wendet sich nach oben und blickt auf die Erde. Wendet sich an Gott, schwiegt. Die Erde, Geister, Menschen, keine Hilfe. Aber siehe, ja, Bedrängnis, Finsternis. Kein Zeichen vom Himmel noch von der Totenwelt. Und dann der erschütternde Schluss von dem, wo Gott abgesagt hat. Er kehrt nicht um, sondern er wird zornig und er flucht seinem König und seinem Gott. Und dann nimmt eigentlich die Beschreibung eben endzeitliche Züge an. Wir lesen das auch in der Offenbarung. Kapitel 16, Vers 9 und 11. Und sie taten nicht Buße, ihm Ehre zu geben. Und sie taten nicht Buße von ihren Werken. Also Buße heißt ja umkehren, um Gott Ehre zu geben, umkehren von der Bosheit und sich Gott hinwenden. Und das ist also eine Dunkelheit. Und aber auch so die letzten Texte in der Offenbarung lassen ja auch erkennen, was Gott eigentlich möchte. Oder? Er möchte, dass der Mensch umkehrt. Gott will eigentlich nicht Gericht zur Vernichtung. Gott will Rettung. Das ist das Ziel. Aber wenn keine Umkehr ist und nur Verstockung, dann geht der Mensch in sein eigenes Verderben hinein. Und wir können nicht Gott Schuld geben dafür. Es ist der Mensch, der das entscheidet. Ja, jetzt haben wir genug von dem. Ich bin froh, ist das Predigt und Gottesdienst schon fertig. Mit dem will ich nicht heimgehen. Doch es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Und mit dem Satz leitet er eigentlich die endzeitliche Zeitenwende ein. Bevor die Heilswende ist, ist die große Dunkelheit. Und das ist eben auch, bevor Jesus wiederkommt. Aber es gibt Hoffnung. Auch Jesus hat gesagt, erhebet eure Häupter, denn die Erlösung naht. Oder eben, es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen, im finstern Lande, scheint es hell. Das Volk, das im Finstern wandelt. Es wird nicht definiert, was für ein Volk. Es steht nicht das Volk Israel. Es steht nicht irgendein Volk, sondern einfach das Volk, das im Finstern wandelt. Wo Gott nicht kennt. Wo den Lebendigen nicht kennt. Wo das Licht nicht kennt. Und sich selber gemacht, die Lichter macht. Das war sehr eindrücklich am Anfang, vor allem, als wir unter der Karenzschaft haben. Und die erste Generation aus dem Geisterglauben, aus dem Animismus zu Jesus Christus gefunden hat. Und die Weihnachtsfeiern, die sind oft so abgelaufen, dass ein Sketch am anderen gespielt worden ist, wie sie aus dem Geisterglauben raus zu Jesus gefunden haben. Wie sie aus dem Opiumsucht raus frei geworden sind. Wie sie erlebt haben, dass Menschen, die vorher einfach keine Hoffnung hatten, durchs Gebet wieder heil geworden sind und heilig erfahren haben. Das sind immer der Mückoli, das ist der Satan, Dämonen dargestellt, irgendwie verrückt angekleidet. Und nach einer Befreiung. Heute würde ich sagen, redet es eigentlich praktisch nur noch von Jesus. Und freut sich darüber. Satan hat nicht mehr den Platz, den er am Anfang hatte, oder? Das war immer der Anknüpfungspunkt. Die heutige zweite Generation, dritte Generation redet von Jesus. Und sie freut sich darüber. Du machst viel den Jubel, du machst groß die Freude. Man freut sich vor deinem Angesicht, gleich der Freude beim Ernten, gleich wie sie jubeln, wenn sie Beute teilen. Und wir sehen da innen, wenn man so die Bibel liest und genau liest, oder, dann sieht man Jubel. Freude, große Freude, freut sich, Freude beim Ernten, jubeln über den Sieg. Also da, wo immer so viel Wort das Gleiche kommt, da ist immer der Schwerpunkt drauf. Oder? Da will er betonen, das ist es. Und da geht es um eine grosse Freude. Und wir sehen auch da im Kinderlager Kinder, die singen mit ganzem Herzen. Oder eben an einer Weihnachtsfeier vor 2-3 Jahren. Nein, 4-5 Jahre ist das halt. Und jetzt müssen wir einfach noch die anderen paar hundert Leute sehen auf der anderen Seite, die aufstehen und auch halt sich bewegen. Und sich darüber freuen. Das waren die Schüler vom Sekundarschülerheim von Omgoi. Und mitten drinnen, dort hinten dran, ist der Hausvater. Wir meinen, er auch ein Schüler, aber der ist verantwortlich. Er hat heute 40 Schüler dort, die in die Sekundarschule gehen. Und dort wohnen. Einfach die Freude. Und Freude vor Gott, oder? Es geht um Freude vor Gott. Es ist nicht eine menschengemachte Freude. Und wenn ihr das anschaut, was heute im Westen oder aus Haus in der Wirtschaft abläuft, oder? Weihnacht ist völlig. Wer redet von Jesus? Wenn Weihnacht laden, da musst du auf Singapur gehen, dann hörst du den Weihnachtslieder in den grossen Supermärkten, oder? Aber da vielleicht noch Jingle Bells, oder? Im besten Fall. Und dann die selber gemachte Freude, wo man sich versucht zu beschenken, aber man weiß eigentlich gar nicht mehr, für was man etwas schenkt. Ist einfach die Weihnacht. Aber da heisst es, du machst viel den Jubel, du machst gross die Freude, man freut sich vor deinem Angesicht. Also die Freude vor Gott, in Gottes Gegenwart. Freude über die Heilsgewissheit, die Jesus uns schenkt. Es ist die Freude über die Begegnung mit Gott. Und das Zweite, was hier steht, ist der beim Ernten, oder wie bei der Ernte, der Dankesjubel. Eine grosse Ernte eingefahren. Und Israel hat dann auch immer wieder gedankt, dass sie das Land, wo Milch und Honig fließt, gekommen sind. Und haben das mit dem verbunden. Und das Dritte ist der Siegesjubel. Es ist eine grosse Freude darüber, dass Gott seine Herrschaft antretet und aufrichtet und bei der Wiederkunft von Jesus vollenden wird. Und die Adventszeit weist ja auf die Wiederkunft Jesu hin. Und dann in den nächsten Versen wird die grosse Freude noch begründet Warum haben wir die grosse Freude? Und zwar fängt jeder Vers mit einem «denn» an. Und das ist eben, wenn man, oder es ist, ich finde es super, wenn man moderne Übersetzungen liest, weil sie gut verständlich sind. Aber es ist immer gut, wenn man vielleicht noch einen Elberfelder revidiert, den nebendran hätte, um zu schauen, wie heisst es eigentlich möglichst genau am hebräischen Text, wenn man Zeit hat und mal so ein bisschen wild reinknüllen. Und dann sieht man eben so die Feinheit auch, dass eben jetzt da zum Beispiel dreimal «denn» steht. «Denn das Joch seiner Last und den Stab seiner Schulter und den Stecken des, der ihn drängte, lässt du zerbrechen wie am Midianstage.» Hast du zerbrochen wie am Midianstage? Es ist die Jochlast auf dem Nacken. Oder die Schläge auf die Schultern. Oder ein Ochsenstachel vom drängenden Treiber, wo Gott zerbrochen hat. Ich habe da ein paar Stecken mitgenommen, mal schnell. Eben, so. Knall. Gott hat zerbrochen. Ja, hinten auch noch Gelegenheit, wenn ihr etwas zerbrechen müsst. Am Anschluss. Und könnt es unter das Kreuz legen. Gott hat zerbrochen. Und es sind ja oft viele verschiedene Sachen, wo wir uns über Abhängigkeiten beginnen. Wenn wir sind es innere Zwänge oder Ängste, wenn man auch durch Trauma verursacht. Es können Süchte sein, sei es Alkohol oder Drogen. Es kann Pornografie sein. Negative, unreine Gedanken, die uns wie eine Spirale runterdrüllen und Beziehungen zerstören. Es kann auch das Treiben sein, das da gedreht ist. Treiben. Ein getriebener Mensch sein. Ich muss immer arbeiten, sonst bin ich niemand. Ich bin getrieben aus Ehrgeiz. Ich will das Oberste sein am Leiterli. Ich bin getrieben, ich will noch mehr Geld anhäufen. Ich will auch so ein schönes Auto, wie der andere hat. Die Triebenheit. Und Gott sagt, ich will das eigentlich zerbrechen. Du musst nicht getrieben sein. Gott schenkt dir, was du brauchst. Gott ist gut. Gott meint es gut mit uns. Und Gott will uns befreien und auch Sieg da drin. Die erste Freudenruf proklamiert Freiheit aus der Unterdrückung und Befreiung aus Gefangenschaft. Und Gott ist es, der zerbricht oder zerbrochen hat. Und Jesus sagt, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das ist der Gegensatz dazu. Das ist Befreiung. Ja, als Christen, wenn wir Jesus nachfolgen. Und immer gibt es Punkte, wo es einfacher wäre, einfach die grosse Masse zu laufen. Darum ist es auch ein gewisses Joch. Aber Jesus sagt, es ist sanft und die Last ist leicht. Weil einer da ist, der uns hilft, uns der Heilige Geist gegeben, wo wir in dem laufen können. Wie am Midianstage. Da denkt er wohl an den Gideon zurück, der letztlich mit 300 Leuten mit Fackeln und der Tonkrug antreten, ohne Waffe. Wer hat denn dort gesiegt? Nicht der Gideon, sondern Gott selber. Und er will nochmal zeigen, es ist Gott, der den Sieg schenkt. Es ist nicht die menschliche Kraft. Wir können es nicht aus uns selber raus. Und dann das Zweite, denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht und jeder Mantel, der durch Blut geschleift wird, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Also wieder Begründung von der Freude. Und das ist seit Ausrottung vom Krieg. Das ist ein Traum. Heute haben wir genau das Gegenteil, oder? Keine Industrie läuft heute so geschliffen wie die Kriegsindustrie. Und keine Industrie hat mehr Zuwachs, als wo Waffen hergeschmiedet werden. Aber Gott kommt zum Ziel. Gott wird sein Friedensreich aufrichten. Und wir schauen nicht hoffnungslos in ein mögliches Höllenjahr 2024. Sondern wir haben eine Hoffnung, in Christus verankert. Dann werden die Schwerter in die Pflugscharen umgeschmiedet. Das ist auch ein Bild, das Jesaja gesehen hat. Und dann das dritte denn. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt wunderbarer Rat, Gott hält ewig Vater, Friede Fürst. Geburt von einem Kind bringt die Wende. Oder es ist wie, Gott will sagen, hey, nicht ein starker Führer bringt die grosse Wende. Wir haben schon von Führer gehört, vor 70, 80 Jahren. Hat keine Wende gebraucht, bloß zum Schlechten. Es ist auch nicht irgendein spezieller Heiliger, der jetzt irgendein grosses Werk macht, sondern ein Kind. Ein Kind. Und die Herrschaft ist auf seinen Schultern. Die ganze Last von dieser Welt trägt das Kind. Und mit dem Kreuz wird alle Sünde und Not von dieser Welt auf seine Schultern geladen. Ja, es geht um die Tat Gottes, nicht um unsere Tat. Die Herrschaft aus seiner Schulter. Und in Jesus Christus begründet sich unsere Hoffnung auch für unsere Zeit. Und dann der Abschluss. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Die Eifersglut, Jahwes, der Heerscharen, wird solches vollbringen. Nicht Menschen, sondern Gott selber in seiner Leidenschaft. In seiner Liebesleidenschaft. Ist so eine Sehnsucht oder, vom Menschen, den Frieden mal zu haben. Und er wird kommen, aber zu Gottes Zeit und von Gott her geschenkt. Das Kind in der Krippe, das dürfen wir heute schon erleben, wenn wir ihn als unseren Erlöser, als unseren Retter annehmen, in unser Leben hinein, dann kann etwas von dem sichtbar werden. Dann wird etwas von dem Licht, von dem Frieden auch ausstrahlen in die heutige Zeit. Er hat die Rute vom Treiber und die schwere Jochstange auf den Schultern zerbrochen. Und dann steht von nun an. Das heisst, von der Geburt Jesu an, dort hat es angefangen, bis in die Ewigkeit wird das Reich dauern. Und das kann auch nicht zerstört werden von Menschen, sondern es bleibt. Und die Gemeinde Jesu wird bleiben, durch alle Zeiten durch, auch die letzten 2000 Jahre. Es gibt immer wieder Tiefs und ich würde sagen, wir leben immer nicht tief, mindestens hier im Westen. Wenn wir die ganzen Skandale anschauen, die mit den Kirchen zusammenhängen. Aber das Reich Gottes selber wird nicht zerstört werden wegen dem. Das ist Menschenwerk. Und die Frage ist einfach immer wieder, gibt es Umkehr oder gibt es keine Umkehr von dem? Gott gibt uns eine Chance. Ja, die Eifersglut von Gott, der Liebeseifer, bürgt dafür, dass sein Reich bleibt. Und das ist auch schon angebrochen, das Reich. Und darum können wir auch die Negativspirale in unserem Leben dürfen umkehren, dass es nach oben geht und nicht nach unten. Und die Frage ist einfach, von was willst du selber auch innerlich frei werden? Was treibt dich an und gibt dir keine Ruhe? Was bedrückt dich? Was hält dich gefangen? Was macht dir das Leben schwer? Wovon willst du frei werden? Und da lade ich einfach ganz herzlich ein, jetzt, wenn wir nochmal ein Lied so singen hören und dann auch weitere Lieder noch vielleicht so hören. Einfach, wer möchte, darf da vorne kommen, so einen Stab nehmen und da das Kreuz hinstehen. Ich bin eben da, ich gehe dann da ein bisschen weg. Könnt auch mal ein bisschen rübergehen. Und etwas, was dich beschäftigt, einfach mal sagen, Jesus, das zerbreche ich vor dir. Und ich lege das da ab. Und dann darfst du weitergehen und da ein Kerzchen anzünden. Man sollte ja nicht einfach bloß etwas Negatives probieren, auszuradieren. Sondern es ist immer gut, wenn man etwas Positives anzünden darf. Eine Hoffnung von Glauben, von Zuversicht. Ja, Jesus ist da. Ich nehme das jetzt. Und das Licht, das ich hier anzünde, soll auch in mir hell brennen. Und von dort darfst du weitergehen. Und dort hinten dran werden noch einige Leute stehen, die gerne auch für dich beten. Ich möchte nicht, dass heute Morgen jemand weggeht und denkt, oh nein. Ich weiss, es braucht jetzt ein bisschen Mut, dafür zu kommen. Ja, jeder mal gesehen. Nein, wenn wir doch ehrlich sind, jeder von uns hat etwas, was er nicht ändern will. Und das dürfen wir einfach sagen. Und die Gelegenheit nutzen. Und dann muss ich nicht heimgehen und im Gleichen, wie ich oben bin, sondern als Gesegneter. Und ist jetzt auch kein Muss. Jeder kann. Oder du kannst auch bloß kommen und eine Kerze anzünden. Oder du kannst auch bloß hintergehen und für dich einen Segen erbitten. Also fühlt euch frei, aber du darfst auch sitzen bleiben. Auch das. Aber Gott lädt dich ein, zum Sachen ablegen, zum einen Durchbruch im Leben überzukommen. Und das, was dich bedrückt und nicht drüber wegkommst, einfach mal sagen, im Namen Jesu, das zerbreche ich. Und ich lege es da ab. Da möchte ich sehr Mut machen, den Morgen. Der Walti und der Hannes werden die hinein sein, auch Beatrice und Johanna und Luis und Sussau. Oder ihr könnt auch zu jemand anderem gehen. Also da ist auch freigestellt, zu dem, wo wir Vertrauen haben. Und ein Segen erbitten für das.